Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Euch liebe LGBTIQ+-Sternchen-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Special-Interest-Podcasts Busenfreundin. Mein Name ist Ricarda, ich habe heute einen großartigen Gast an meiner Seite und ich muss sagen, ich bin Fan, sowohl von seiner Person als auch von seinen Werken. Heute bei Busenfreundin der Podcast Regisseur, Kinderbuch- und Bestseller-Autor Ulrich Hub. Ist das richtig ausgedrückt, der Name?
Alles richtig. Hup, guten Tag, Ricarda.
Hi. Ja. Hup oder Hup?
Hup.
Hup, das reimt sich auf Bub.
Oder auf, ja.
Passt in den Podcast Busenfreundin. Bub, Bub. Friends of the Boobs.
Wir sind ja auch auf Instagram befreundet.
Absolut,
jetzt.
Busenfreundin. Ja. Ja, genau. Absolut. Ich habe mir ein ganz wichtiges Zitat für die heutige Sendung rausgeschrieben und das heißt, Lesen gefährdet die Dummheit. Fand ich sehr witzig, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Du bist Autor. Und ich habe auch tatsächlich ein Buch von dir mal gay lesen, haha, witzig. Welches ich gelesen habe, das verrate ich gleich. Du hast das Kinderbuch geschrieben, An der Arche um 8.
Ganz richtig, ja.
Und das zählt übrigens zu den meistverkauften Kinderbüchern Deutschlands. Habe ich gegoogelt und recherchiert.
Dann wird es ja stimmen.
Glückwunsch an dieser Stelle. Und du hast natürlich noch weitere Bücher geschrieben. Unter anderem auch das Buch Ein Känguru wie du. Und das hat einen LGBT-Bezug. Und darum bist du auch heute hier im Podcast, um mit mir darüber zu reden, über deine Kinderbücher mit LGBT-Bezug. Wie geht's dir eigentlich? Also wir steigen einfach mal so ein.
Wie es mir jetzt heute
Abend in diesem Augenblick.
In diesem Augenblick zünde ich mir jetzt eine Zigarette
an. Mach das gerne, jederzeit.
Schon mal sehr, sehr wohl. Nein, mir geht es prima. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, dass wir über das Känguru reden. Und
sehr
auch
gerne.
Völlig über andere Themen.
Sehr gerne. Du wohnst eigentlich in Berlin.
Ich wohne in Berlin,
Du bist heute in Köln?
Mein Freund wohnt in Köln und deshalb bin ich sowieso öfters hier. Also ich bin in Köln und in Berlin. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt.
Jet Set. Ja, wow. Also das Buch, über das wir heute reden, heißt Ein Känguru wie du. Möchtest du ganz kurz mal erzählen, worum es in dem Buch geht? Damit überbrücke ich gerade meine Lücken.
Nein, das ist alles okay. Das muss ich auch mal kurz überlegen, weil es ist auch schon eine Weile her. Ich lese immer aus dem Buch, aber ich lese nie das ganze Buch.
Ja.
Also grundsätzlich geht es darum, in wenigen Worten, es geht um zwei kleine dressierte Raubkatzen, einen schwarzen Panther und einen weißen Tiger, die kurz vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei einem Zirkuswettbewerb den schrecklichen Verdacht haben, dass ihr Tiertrainer, mit dem sie ein Jahr lang eine Nummer eingeübt haben, schwul sein könnte.
Oh mein Gott.
Genau, so reagiert vor allen Dingen auch der schwarze Panther.
Ja.
Denn alles passt. Er trägt schrille Klamotten, er kämpft sich immer die Haare, genau, er benutzt Parfüm und er ist so unsportlich, dass er noch nicht mal durch einen brennenden Reifen sprengen kann. Also, kurz vor dem ersten öffentlichen Auftritt erfahren sie das und hauen ab. Sie gehen nicht zum Zirkus, sie wollen sich auf gar keinen Fall mit einem Schwulen blamieren. Sie sagen dann noch, der Panther sagt, soll doch die blöde Schwuchtel selber durch einen brennenden Reifen sprengen. So, oh, es ist ihnen einfach peinlich. So, auf ihrer Flucht treffen sie irgendwann einen Känguru, das ist cool, das ist ein Boxer, der ist sehr bekannt, der hat jeden Kampf gewonnen und mit dem werden sie sehr schnell beste Freunde, bis das Känguru auf einmal sagt, es wäre auch schwul. Jetzt dreht sich alles, weil sie das sagen, der ist ja gar nicht für unser Trainer, der riecht
sich
nach Maiglöckchen-Parfüm, ja, der riecht nach verschwitzten Turnschuhen, der ist total sportlich. So, dann denken sie um und denken, na gut, und sie fragen auch, aber ihr könnt doch nicht heiraten und Kinder kriegen und das Känguru sagt, doch, natürlich können wir heiraten, das ist verhältnismäßig neu, Kinder können wir adoptieren. Dann haben sie die tolle Idee, dass sie jetzt vielleicht, wenn Schwule jetzt auch heiraten können, ihren Tiertrainer mit dem Känguru verheiraten wollen. So, sie gehen wieder zurück zum Zirkus. Der Trainer freut sich sehr, dass die beiden Raubkatzen wieder da sind, freut sich auch über das Känguru. Aber als er erfährt, dass das Känguru schwul ist, erklärt er, dass er selbst nicht schwul sei. Und er hat unglaublich etwas gegen Schwule und beleidigt das Känguru und sagt, solche Leute wie ihr gehören eingesperrt, ihr seid unnatürlich wie ein Kalb mit zwei Köpfen. Wahnsinn. Jetzt müssen sich die beiden Raubkatzen entscheiden, zu wem halten sie. Treten sie jetzt noch auf oder nicht? Das ist so grundsätzlich die Geschichte.
Und das ist der Cliffhanger. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, ohne zu spoilern, kauft euch das Buch von Ulrich Hub.
Taschenbuch.
Taschenbuch. 5,99. Vielleicht hat der alle über. Also ganz ehrlich. Ich habe es ja auch gelesen und ich fand das ganz, ganz toll. Ich habe es auch an einem Tag tatsächlich ausgelesen, weil ich so gebannt war, weil ich gesagt habe, wie schön und wie angenehm und wie gefühlvoll das geschrieben ist für Kinder. Ab welchem Jahr, für welche Kinder ist das geeignet? Ab welchem Lebensjahr?
Es steht drauf, ab 8.
Ich hab, FSK 8.
Ja, ich habe viele Lesungen gemacht, auch Sechsjährige verstehen die Geschichte.
Ah, okay. Und das Interessante an dem Buch und an der Veröffentlichung war oder ist, dass es mal aufgeführt wurde als Theaterstück und in Baden-Baden. Und da gab es ein Medienecho und es gab viele positive, aber auch negative Kommentare. Und es war an dem Tag so, während oder vor der Aufführung, dass die Eltern ihre Kinder tatsächlich
krank gemeldet
haben.
Tag des geplanten Theaterbesuchs.
Ja. Weil es nicht stattfinden sollte für diese Kinder.
Ja, genau. Das ist in Baden-Baden passiert. Dem Theater ist da übrigens kein Vorwurf zu machen. Die haben es ja auf den Spielplan gesetzt. Und sie haben auch ein paar Vorstellungen gespielt, aber sie mussten es dann absetzen, mangels Resonanz. Und sie können es ja nicht vor dem leeren Zuschauerraum spielen.
Wie kannst du dir erklären, dass in der heutigen Zeit Eltern sagen, nein, wir wollen nicht, dass unser Kind ein Theaterstück sieht, worin zwei Panther oder zwei Tiger oder Raubkatzen einen Bezug zur LGBT-Thematiken haben?
Naja, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht mit dem Buch. Wenn ich aus dem Buch vorlese oder wenn ich auf Lesereise bin, ich habe 4 Bücher geschrieben, werde ich manchmal nicht immer. Ich werde auch manchmal explizit mit dieser Geschichte eingeladen in Schulen. Aber sehr oft, genauso oft, wie ich eingeladen werde wegen dieses Buchs, werde ich auch darum gebeten,
ausgeladen. Bitte
nicht aus diesem Buch. Aus allen können Sie lesen, aber nicht aus diesem. Und die Argumente sind immer dieselbe. Ich frage, warum? Und dann sagen die Lehrer, Eltern oder Bibliothekarinnen, die Kinder sind noch zu klein, man darf sie nicht überfordern, sie kennen das noch nicht.
Aber macht es dann nicht eigentlich Sinn, gerade dann sich genau, so ein Theaterstück anzuschauen?
Das wäre der Sinn, aber schon das stimmt nicht. Ich hatte am Anfang, als ich aus dem Buch gelesen hatte, die ersten Lesungen, hatte ich immer noch gefragt, sobald das erste Mal das Wort schwul fällt oder schwuler, wisst ihr, was das ist?
Und was sagen die Kinder?
Alle, sie kennen alle jemanden.
Ja?
Ja, natürlich. Ich frage auch immer, wen kennt ihr denn? Und dann sagen sie oft, sie kennen Leute aus dem Internet, YouTube, sie kennen welche aus dem Fernsehen. Sehr viele kennen auch Freunde, immer nur der Mutter übrigens.
Ach, wie witzig.
Nie sagen sie, dass mein Vater hat einen schwulen Freund. Ach. Sie haben einen schwulen Onkel, also sie kennen es alle. Oder einmal, das war sehr, sehr schön, das war in Leipzig, eine große Schullesung, 120 Kinder. Da hat auch ein Junge gesagt, ich kenne sogar zwei. Und ich sage, wen kennst du denn?
Meine
beiden Papas.
Oh.
Und das war sehr, sehr berührend, weil das war so selbstverständlich. Und alle wussten es, Konnte das ganz offen sagen. Und es war kein Thema. Und in dieser Schule ist es offenbar, ist es kein Konflikt.
Meinst du, das hat auch damit was zu tun, wenn es Orte sind, in denen du lesen sollst, die vielleicht ein bisschen abseits von Großstädten sind? Hat das damit, ist das
ja, ein bisschen, auch, ja. Und es ist auch ein Nord-Süd-Gefälle, ein ganz klares.
Okay.
Im Schwarzwald konnte ich es eigentlich gar nicht lesen vor 2 Jahren.
Dunkel ist, wie im Bärenarsch, ja. Okay.
Ja, tatsächlich. Oh, solche Wörter darf man benutzen.
Hier. Natürlich, du darfst alles benutzen. Ich piepe nichts. Okay, ausnahmsweise heute nicht. Und
wir wollten ja auch noch über Analverkehr sprechen.
Genau, das machen wir auch noch gleich. Also darüber sprechen. Wie ist das? Wolltest du explizit mal ein Buch schreiben mit LGBT-Bezug oder hat sich das irgendwie ergeben oder wolltest du deine eigenen Erfahrungen da einbringen? Wie kam die Storyline zustande?
Ja, du hast ja vorher über mein erstes Buch gesprochen, das heißt An der Arche um 8 und da geht es kurz darum, dass 3 Pinguine 2 Tickets für die Arche Noah bekommen.
Wow.
Und
VIP-Tickets?
Bitte?
VIP-Tickets?
Naja, das dürfen ja nur 2 jeder Art auf die Arche. Okay. So ist es ja, als sie
im Grunde kommen, ist es VIP, ja.
Ja, okay, ja, genau. Ja, ja. Und sie sind aber zu dritt. Und sie schmuggeln heimlich, sie sagen, wir können unseren besten Freund, wir lassen den nicht zurück, obwohl sie sich gerade gestritten haben. Sie schmuggeln ihn heimlich an Bord. Das gibt dann an Bord viele Verwechslungen, weil es darf nicht rauskommen. Ganz am Ende dieser Geschichte, es gibt noch eine Taube, Noahs Taube, die das alles organisiert und die hat vor lauter Organisierungswahn vergessen, selbst einen Partner für sich zu finden.
Also bestimmt schwul, die Taube. Hat ja, so genau, viel darauf, organisiert. Ja, wie so ein Wedding-Planner.
Sie, sie ist eher so eine überforderte Mutter, die sich um die Bedürfnisse von allen kümmert und also, keine Anerkennung bekommt und dann noch vergisst, sich einen eigenen Partner zu suchen. So kann man es lesen.
Ja, die hat so viel um die Ohren, ist fast Burnout gefährdet, die Taube.
Ja, die ist auch Burnout. Die, die ist ja, total Burnout.
Echt jetzt? Okay.
So, aber am Ende, als die Sintflut vorbei ist, müssen alle Tiere wieder in Zweierreihen von der Arche runter. Nora steht unten und die Taube sagt, ich habe keinen Partner. Und die Pinguine sagen, wir haben einen Pinguin zu viel, eine Taube zu wenig. Die Taube ist die Letzte, die kapiert, was man da machen könnte. Aber es verkleidet sich ein Pinguin als Taube mit einem Brautschleier. Die Taube zieht einen Zylinder auf und dann gehen sie an Noah vorbei und sagen, die beiden haben sich an Bord kennengelernt und der Pinguin geht als Taube durch. So. Und dann küssen die sich auch unterm Regenbogen. Zwei Tiere, die eigentlich nicht zusammengehören.
Oh!
Genau.
Oh.
Das Theater, das wurde auch, also in Polen das, wurde das Theaterstück, die haben es gleich kapiert, eigentlich wurde erstmal ein halbes Jahr verboten. In Deutschland wurde es immer, wird es immer noch gespielt. Das ist auch nicht das Hauptthema dieser Geschichte, aber darauf will ich hinaus. Als ich das einmal vor 4 Jahren, glaube ich, war, hatte ich die Geschichte in einer Schule gelesen. Ich werde dann oft eingeladen zu Fragen über Religion und Gott und bla bla. Mhm. Und dann haben die Kinder gesagt, naja, diese Taube und Pinguin, das ist ja ein falsches Paar. Und ich sage, warum? Naja, die können ja nie heiraten und Kinder kriegen. Und ich habe gesagt, nein, das sind doch Vögel, die legen Eier. Aber es sind doch zwei Männchen. Und ich sage, nein, die Taube, der Pinguin. Und dann waren sie eigentlich ganz beruhigt. Nur ein Junge hat gesagt, naja, so wie Sie die Taube gelesen haben, war es wahrscheinlich auch ein Männchen.
Und dann ich sag, ach, du hast sie mit der dunkleren Stimme gelesen. Klar,
das war nur so, wie er es halt, wie ich halt lese. Ja, die Taube lese ich eigentlich eher so. Aber er hatte gesagt, wie sie die Taube gelesen haben, war es wahrscheinlich auch ein Männchen. Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn? Und dann ging es richtig los.
Okay.
Und dann haben nicht die ganzen Kinder zur Verwirrung der Lehrerin, die über Gott reden wollte. Wer ist
wir
Gott
möchten gerne mit Ihnen über Gott reden, das kommt ja auch
haben
noch
sie
davor.
Über, darüber geredet, ob es richtig ist, dass zwei Männer ein Paar sind oder nicht. Und das hat die Kinder brennend interessiert. Und ich dachte, da gibt es, also ich habe geguckt, es gibt nichts.
Aber man merkt doch daran, dass sie das so interessiert, dass die Aufklärung dann so ein bisschen hinkt eigentlich auch, ne? Weil normalerweise, wenn die Aufklärung gut wäre und wenn die ausreichend wäre, würden gar nicht viele Rückfragen ja eigentlich kommen.
Ja,
oder?
Ich glaube, die Kinder, die wissen alle, dass es das gibt, aber sie kriegen zu wenig Antworten.
Okay.
Weil die Erwachsenen da immer gleich so, das ist noch nichts für euch und so. Deshalb haben sie da ein großes Interesse, weil da wollen sie etwas wissen. Und deshalb dachte ich, also es gibt sehr viele Jugendbücher. Also ab 14 ist gar kein Problem eine schwule Thematik oder eine LGBT.
Aber gerade dann?
Für Sechsjährige nicht.
Nicht? Ah, okay. Nein.
Es gibt ein Kinderbuch, das ist sogar sehr schön. Das heißt, ein Zebra unterm Bett, findet ein Mädchen ein Zebra unterm Bett und da muss sich um das Zebra kümmern. Und sie hat zwei Väter. Das wird nie als Problem thematisiert. Das ist eigentlich das Coolste.
Problem thematisiert oder grundsätzlich nicht thematisiert?
Nein, das wird nie thematisiert.
Oh, das ist aber interessant.
Ja,
okay.
Genau. So, ja. Das wird mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit behandelt. Das ist sehr cool und das ist politisch das Beste, was man machen kann. Aber es ist nicht die Realität. Ach. Es ist nämlich noch ein großes Thema.
Ja.
Und genau deshalb dachte ich, mache ich da eine Geschichte draus, ein Theaterstück und ein Buch. Und mein Verlag hat auch gleich gesagt, ja, mach das, das ist ein wichtiges Thema, da gibt es nichts dazu. Aber verkaufen wird sich's nicht so gut. Aber schreib es. Und dann habe ich es geschrieben und es verkauft sich tatsächlich nicht so gut. Es geht mir jetzt auch nicht hier darum, den Verkauf anzukurbeln, aber mich wundert es, dass die Erwachsenen so große Schwierigkeiten haben und die Kinder vor etwas bewahren wollen, was die Kinder längst wissen.
Und du hast eben schon, haben wir im Vorfeld, bevor wir hier auf Rec gedrückt haben, haben wir darüber gesprochen, was die Gründe dafür sind, dass es sich vielleicht nicht so gut verkauft oder dass es sich gut verkauft. Du hast gesagt, dass schwule Thematiken immer mit Gewalt verbunden werden. Und erst dann verkaufen sich LGBT-Bücher mit oder Bücher mit LGBT-Bezug besser. Wie kann das sein, dass Gewalt und Schwulsein sich besser verkauft oder interessanter sind für Menschen, als wenn man keine Gewalt dabei hat?
Das weiß ich auch nicht. Also ich vermute, dass für die meisten Leute, sobald sie das Wort schwul hören, denken sie sofort Analsex.
Hm. Und Analsex gleich Gewalt.
Und das ist Gewalt, genau. Und wenn das dann passiert, dann ist das, was man ja sowieso schon gedacht hat, das bestätigt das, die eigene Vermutung. Aber bei den Eltern ist es eher so, dass sie, wenn sie denken, in einem Kinderbuch tritt ein schwuler Charakter auf, glauben sie automatisch, es geht um Sexualität. Also die Eltern haben wirklich Angst, ihren Kindern ein Buch zu geben mit einer schwulen Figur, weil sie denken, da gibt es lauter hoppelnde und fickende Kängurus. Mhm. Aber es geht gar nicht darum. Es ist ja auch nicht die Frage in einem Märchen, was macht der Prinz und die Prinzessin, wenn sie verheiratet sind.
Ja, da denkt keiner weiter.
Nein, da denkt aber sobald ein Känguru schwul ist und vielleicht einen Partner sucht, dann ist das unmöglich. Sie sind da so, das sind auch oft sehr liberale Eltern. Das sind nicht irgendwie... die haben einfach Angst, sie wollen ihre Kinder beschützen.
Krass eigentlich, ne? Das, wo du das gerade sagst, dass man, wenn man Schwulsein thematisiert oder Gaysein im Allgemeinen, ja, nimm dir ruhig eine Cola, dass du da noch abends schlafen kannst, wenn du Cola und Kaffee trinkst. Ich würde nicht, ab 15 Uhr bin ich fertig mit den Nerven, wenn ich nochmal sowas mit Koffein trinke. Das, worauf ich hinaus wollte, war, dass wenn man Schwulsein oder Lesbischsein hört oder Busenfreundin Dasein hört, dass Leute direkt diese Assoziation mit sexuellen Handlungen haben. Mhm. Das ist komisch eigentlich.
Verstehe
ich
auch nicht.
Also das ist dieses Kopfkino, was noch in den, oder dieses Kopfkino, was ausgelöst wird.
Also wir denken doch auch nicht, wenn ich einen Mann und eine Frau in einem Kinderwagen sehe, oh, die waren miteinander in der Kiste, wie war denn das?
Obwohl doch, das mache ich mal. Wenn ich eine schwule Frau sehe, wenn ich eine schwangere Frau sehe, denke ich, guck mal, die hatte Sex.
Ehrlich,
oft, ja, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich bin ich einfach nur krank. Aber ganz kurz nochmal zu dem Thema Tiere. Meinst du, dass es einfacher ist, wenn man diese LGBT-Thematik mit Tieren versucht zu transportieren? Weil du könntest das ja auch mit Menschen machen, aber du machst das mit Tieren, weil es vielleicht ein Zugang ist, der einfacher ist für Kinder?
Man kann einfach witziger sein.
Ah.
Also die Tiere sind ja erstmal Stellvertreter für irgendetwas. Und wenn ich jetzt, also letzten Endes ist diese Geschichte von ein Känguru wie du eine Paraphrase auf, huch, mein Lehrer ist schwul. Mhm. So, also wie gehen Kinder damit um, wenn sie erfahren, Schüler damit um, dass ihr Lehrer vielleicht schwul ist? In dieser Geschichte ist das ja sogar noch ein sehr schlechter Lehrer, der bringt denen ja ganz schlechte Sachen bei. Also der Trainer macht mit denen, die müssen ja nur Kunststückchen auswendig lernen, die werden nicht in ihrer Kreativität gefördert, das kommt noch hinzu. Aber man kann einfach noch viel verrückter sein und man muss nicht so vernünftig sein, man kann absurder sein. Also wenn die beiden kleinen Raubkatzen sagen, okay, wir haben offenbar kein Problem mehr damit, dass jemand schwul ist, und dann kann das Känguru ja auch den Trainer heiraten, das ist doch toll. Da lachen die Kinder total, weil da
das
spätestens
fand ich auch ganz süß.
Das geht nicht mehr. Aber die sind einfach unschuldig und man kann ein bisschen mehr crazy sein.
Auch so ein bisschen so das Klischee. Letztens habe ich einem Bekannten gesagt, ja, ein Freund von mir ist auch schwul, und dann meinte er, ja, wir können ja mal zusammenführen. Immer, wenn jemand schwul ist, hat man gleichzeitig die Assoziation, ach guck mal, die können wir doch mal verkuppeln. Ja,
ich kenne auch noch einen, genau.
Ich kenne auch noch einen.
Ja, das denken sie oft.
Sehr geil. Wie viel persönliche Erfahrung bringst du in deine Bücher rein? Weil du bist ja selber schwul. Wie findest du das Wort schwul überhaupt, ganz kurz? Es ist ja auch manchmal ein Schimpfwort.
Ja, erstmal ist es jetzt wieder ein Schimpfwort. Also an Schulen ist es ein totales Schimpfwort. Ich frage übrigens auch die Kinder, ob sie das Wort gehört haben. Und da sagen sie immer natürlich. Und da frage ich, wo? Am Schulhof. Der aus der 4. Klasse hat es zu mir gesagt. Mein großer Bruder hat es zu mir gesagt. Es ist gang und gäbe.
Ja.
Und es ist auch mit unserer aufgeklärten Gesellschaft. Also es gibt noch genauso viele Jugendliche, die sie umbringen, weil sie... weil sie Angst haben, dass sie schwul sind oder weil sie schwul sind oder weil sie lesbisch sind. Es hat sich nichts geändert. Ja. Also es ist wirklich noch sehr, sehr schwer.
Absolut. Ich kriege auch ganz oft, jetzt in letzter Zeit vor allem vermehrt, Nachrichten über den Busenfreundin-Podcast-Account auf Instagram, wo es dann heißt, ey, kannst du nicht mal darüber sprechen oder darüber? Dann habe ich zurückgefragt, ja, willst du nicht vielleicht mal in den Podcast? Ich frage dann auch die Leute direkt, die das wissen wollen, die zu diesem Thematik mehr wissen wollen. Und dann heißt es oft, nee, ich traue mich das nicht, möchte das nicht, möchte nicht öffentlich darüber reden, weil ich nicht geoutet bin. Dann frage ich mich, okay, krass. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm heutzutage, dass jemand Angst hat, öffentlich darüber zu reden, weil ich sehe das ja gar nicht mehr. Ich wohne ja, bewege mich ja hier in so einer Blase.
Ja,
und das ist schon Wahnsinn.
Köln. Aber genau, übrigens, weil du gefragt hast, weshalb ich drauf kam, es war damals gerade diese Hitzelsberger-Diskussion, der sich geoutet hat.
Richtig.
Also Fußballer, und natürlich sind Fußballer schwul. Es sind auch berühmte deutsche Filmstars schwul, das weiß man.
Ja.
Jetzt könnte man ja mal die... Nein.
Ja. Also.
Aber das hat ja damals Rosa von Braun, es hat ja Biolek gar nicht geschadet und Habe Kerkeling. Und das Problem...
Aber der wurde zwangsgeoutet, ne?
Habe Kerkeling, genau. Ne? Das ist auch nicht in Ordnung, aber meine Vision wäre eher, dass alle... Die Hollywood-Stars, die Fußballer, die Basketballer, die Banker, alle, die schwul sind, aufstehen und sagen, wir sind's, dann kann man eigentlich nichts mehr machen.
Genau,
das wäre eine sehr schöne Utopie.
Dann ist es auch kein Grund für irgendwelche großen überregionalen Zeitungen, jemanden zu erpressen damit. Mhm. Ja, krass.
Genau, aber das war auch nochmal so ein Auslöser. Und deshalb, das Wort schwul ist tatsächlich nicht so toll, aber das ist halt, gay ist lustiger.
Ja, finde ich, ist ja auch, heißt ja auch so.
Ja,
ist
ja auch. Aber so ist es, also glad to be gay oder ich bin stolz darauf, schwul zu sein. So, ja. Ein anderes Wort gibt es nicht. Was soll, ich, yeah. ja, was soll ich denn sonst sagen? Also ja. Ich bin schwul und ich lebe mit einem Mann zusammen.
Ja.
So,
Und ja. Ganz kurz nochmal zurück zur Frage, wie war das bei deinem, wie viel persönliche Erfahrung bringst du in die Kinderbücher rein? Oder ist das einfach losgelöst von deiner persönlichen Erfahrung?
Naja, es ist ja nie losgelöst. Also ich bin nicht, es ist ja schon die Entscheidung, über was man schreibt, auch ob man über Tiere schreibt, ob man lustigere Sachen schreibt. Das ist ja Teil offenbar meiner Person, also die Themen, die ich auswähle. Ich habe wenig Erfahrung gemacht oder ich habe es nicht gemerkt oder ich habe es in der Zwischenzeit verdrängt, dass mir, doch ich war auch Schauspieler, 5 Jahre lang und ich wurde im Theater dann gekündigt. Ich hatte die ganzen Liebhaberrollen gespielt und ich wurde dann gekündigt von dem Schauspieldirektor mit der Begründung, man würde auf der Bühne sehen, dass ich schwul wäre.
Oh Gott, Uli, das geht nicht. Das geht nicht.
Das geht, natürlich geht das nicht. Es war auch wirklich dumm, dass er das gesagt hat. Er hat mich aus einem ganz anderen Grund gekündigt. Den konnte ich nachvollziehen. Aber das hat er nicht gesagt. Und er hat eben gesagt, ich möchte nächstes Jahr Romeo und Julia machen. Du wärst eigentlich der Romeo. Es geht nicht. Man sieht, dass du schwul bist. Andere haben es auch schon gesagt. So. Und dann habe ich, das habe ich natürlich sofort öffentlich gemacht. Ich bin gleich im Theater rumgegangen, habe gesagt, der Schauspieldirektor,
der Herr Müller,
hat mich gekündigt, weil er gesagt hat, man würde sehen, dass ich schwul bin. Man würde es auf der Bühne sehen. Und dann wurde es noch viel absurder. Natürlich hat sich das Ganze auch so vor mich gestellt, auch der Intendant. Aber dann ging es dann darum, nein, man sieht es nicht bei ihm.
Nein, das ist oder also sieht gut verstecken.
Also so.
Ach so.
Und dann wurde auf einmal darüber gesprochen. Also das ist eine negative Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es in das Buch eingeflossen ist. Ich habe manchmal auch, wenn ich aus dem Buch lese, manchmal und lustigerweise tatsächlich eher, also in Berlin in Brennpunktschulen, in Schulen mit einem hohen Ausländeranteil, mit Arabern, Türken, da werde ich oft direkt gefragt am Ende der Lesung, sind Sie schwul?
Selber schwul, ja.
Und dann?
Wie ist es dann, wenn du sagst ja?
Nee, ich mache so, ich sage immer, was glaubt ihr denn? Und das ist auch lustig. Dann sagen sie, dieselbe, nein, eigentlich nicht, weil sie sehen ja so sportlich aus. Und dann sage ich, naja, das Känguru ist doch auch, das Känguru ist doch auch sportlich.
Also denkt man, dass schwule Menschen, schwule Männer nicht sportlich sind. Was für ein dummes Klischee.
Deshalb habe ich ja wirklich den wo man es gar nicht denkt. Und der Trainer, der alle schwulen Klischees bedient, ist nicht schwul, der ist sogar extrem homophob. So, und dann irgendwann sage ich, manchmal stimmen wir auch ab und sagen, ja, wer glaubt ja, warum nein? Und da gibt es verschiedene Argumente. Und ein Junge hat mal gesagt, das fand ich auch sehr berührend, er sagt, verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, ich halte Sie für schwul, weil ich glaube, Sie haben schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht wie das Känguru und deshalb haben sie dieses Buch geschrieben.
Oh.
Sehr viel Empathie.
Empathisch, ja.
Genau. Und dann sage ich immer, ja klar, ich bin schwul. Und das ist aber wirklich witzig. Habe ich den Eindruck, ich bin der Erste, den sie wirklich sehen, der mit ihnen darüber redet und dem sie Fragen stellen können. Dann fragen sie alles.
Ja.
Wann wussten Sie es? Haben Sie einen Freund? Wie heißt er? Sind Sie verheiratet? Haben Sie ein Bild? Wo leben Sie? Leben Sie zusammen? Wie lange sind Sie schon zusammen? Und so. Das ist so. Und dann fragen Sie alle, dann fragen Sie ganz, ganz viel.
Ja, das ist aber auch krass. Und diese Schulen, von denen du gerade gesprochen hast, diese Schulen, die in den sozialen Brennpunkten.
Vielleicht ist es nur Zufall. Aber vielleicht
sind da mehr Fragen, sind da kritischere Fragen als in Schulen, die vielleicht außerhalb dieser Regionen, die du reist.
Die anderen sind einfach ein bisschen vornehmer und natürlich ist es sehr direkt, jemanden nach der Sexualität zu fragen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das sind einfach dann, das sind manchmal wirklich mutige Jungs und ich finde die Frage legitim. Natürlich, also mich wundert es eigentlich, dass ich nicht öfters gefragt werde, weil es doch irgendwie mit dieser Geschichte, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass jemand, der ein Buch macht mit dieser schwulen Thematik, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der schwul ist.
Ja, das könnte tatsächlich sein, weil dann kann man sich ja auch mehr in die Lage versetzen. Dann kann man auch vielleicht ein bisschen authentischer schreiben. Ich bin ja auch die ganze Zeit daran, mir eine Geschichte auszudenken. Aber ich komme einfach, also so ein Buch zu schreiben, ist schon viel, viel Disziplin. Ne? Das ist schon sehr viel Arbeit. Wie lange hast du an ein Känguru wie du geschrieben?
Na, erst habe ich das Theaterstück geschrieben, dann habe ich das Buch geschrieben. Die Schwierigkeit ist nicht so sehr das Schreiben dann selber, sondern bis man die Ideen hat, die wirklich taugen, die man weiterentwickeln kann.
Ja.
Ich dachte auch, man hätte auch, also wie kann man 6-Jährigen erklären, dass es Schwule gibt und dass manche Leute damit ein Problem haben. Mhm. Man könnte, weil, also ein 6-Jähriger oder ein 6-Jähriger, Junge oder Mädchen, sind in der Regel, manche Leute würden mir da widersprechen, aber die sind noch nicht so, dass sie sich fragen, wohin sie gehören, ob sie vielleicht schwul sind oder nicht. Das kommt, klar. Also bei mir war es auch später. Also man ahnt das vielleicht ein bisschen früher, aber wenn man wirklich konkret darüber nachdenkt, ist nicht mit 6. Da hat man nochmal ganz andere, eine ganz andere Thematik.
Ja.
Drum könnte man es für 6-Jährige nur erzählen, indem man sagt, aus der Sicht eines 6-Jährigen, der oder einer 6-Jährigen, egal, wo der ältere Bruder schwul ist oder wo der Papa. Aber dann hat es gleich so eine Tragik und dann hat es so einen Aufklärungsduktus. Ja. Und das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte nicht aufklären.
Ja, das wollte ich mit dem Podcast auch nicht.
Genau.
Ja? Alles aus so einer, aus einer, mit in der so, mit einer humorvollen Perspektive beleuchten quasi.
Und übrigens, was auch interessant ist, dass mir viele Leute gerade bei diesem Buch vorwerfen, dass es zu aufklärerisch wäre. Und ich sage, was ist denn daran aufklärerisch? Und dann sagen sie, naja, es hat ja eine Message.
Ja.
Und dann sage ich, naja, gut, die Message ist, dass es nicht okay ist, du blöde Schwuchtel zu sagen. Das ist schon die Message, klar. Das lernen die beiden Raubkatzen, die am Anfang extrem homophob sind, so wie auch die Realität ist.
Ja.
Denn niemand ist auch gerne Außenseiter.
Ja.
Niemand will das gerne sein und niemand will auch einen Vater haben, der schwul ist, weil man ist ein Außenseiter. Das ist auch absolut verständlich.
Muss ich rechtfertigen.
Ja, genau. Mhm. So, aber dass ich diese Message letztendlich habe, das wird mir vorgeworfen.
Apropos vorwerfen, die kritischsten Stimmen kriegst du wahrscheinlich von den Eltern, nehme ich an, klar.
Nein, die kritischen Stimmen kriege ich ja gar nicht mit.
Ach so,
okay. Ich sehe es ja nur.
Aber, also, hast du mal eine kritische, hast du mal so einen richtigen Anschiss bekommen von einem Elternpaar oder von der Mutter oder dem Vater dazu?
Nein, das habe ich nicht. Das
traut sich dann keiner.
Nein, das ist ja viel unterschwelliger. Die Leute sagen, die das ist eine schöne Geschichte, aber ja, die kommen einfach, das ist das im Theater, genau, die kommen einfach nicht, die sagen es nicht.
Ja.
Oder sie kaufen das Buch nicht. Oder die Buchhändler, die sagen, also die es nicht in die Regale stellen.
Ja.
Oder die Buchhändler, die zum Beispiel eben sagen, wo sollen wir es denn hinstellen? Zur sexuellen Aufklärung sage ich, nein, das geht doch um so viele andere
Sachen. Ins Schaufenster.
Sehr gut, das ist die Antwort.
Genau.
Aber wo sollen wir zu Abenteuergeschichten? Ja. Das ist, die beiden Hauptfiguren erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Ja. Dahin gehört es. Und ein Abenteuer ist, dass sie jemanden kennenlernen, der lieber Männchen mag.
Ja.
Und übrigens ist es auch viel lustiger, wenn man sagt, ich mag sie lieber Männchen als Weibchen. Es gibt auch Weibchen, die Weibchen mögen. Dann hat es nicht diese Schwere.
Ja. Du hast mal ein Zitat, ist glaube ich Männchen, weiblich, männlich, weiblich, Ananas. Ist doch völlig egal, was wir lieben.
Genau.
Das war
Hauptsache,
so
man mag irgendwas.
Ja, das ist
darum
so
geht
süß.
Es, ja. Und es geht in dieser Geschichte auch, dass jemand wirklich sehr, sehr hasst und eben Schwule hasst. Und da verhalten sich dann die beiden Figuren dazu. Aber deshalb, also natürlich gibt es, es gab mal bei Facebook, wurde die Zeit, das Buch auch mal beworben, da gab es dann ein paar doofe Stimmen, aber das sind auch so das Übliche.
Das ist normal.
Aber Schweinekram nicht für Kinder und so, aber da habe ich mich nicht dazu verhalten. So.
Wo du gerade Schweinekram sagst, apropos, wie wählst du deine Tiere aus? Also jetzt ein Känguru, jetzt habe ich so ein bisschen, das Gefühl, dich da so ein bisschen zu verstehen, dass du genau immer das Gegenteil auswählst. Du nimmst die Raubkatzen, die so wirklich so in der Wahrnehmung von Menschen stark sind und kräftig und auch so ein Känguru, was wahnsinnig viel Kraft hat, und die lässt du dann, eigentlich die beiden Raubkatzen waren gar nicht schwul, aber so ein starkes Känguru und den Zirkusdirektor, der genau das Gegenteil einfach darstellt, der homophob ist, ach so, okay, und dann was hätten jetzt auch beispielsweise einfach zwei Flamingos sein können?
Übrigens, weil
ich
gefragt, na, warum nicht?
Aber
also Flamingos sind ja so super schwul mit dem Rosa, ne? Nein, ich kam nämlich übrigens auch auf die Idee.
Schwule Flamingos.
Es gibt auch immer noch Siegfried und Roy, ich glaube, oder einen.
Ja, die wurden aber, der eine wurde doch tot
gebissen
von dem einen, ja.
So, Siegfried und Roy waren ja offensichtlich schwul.
Nein,
also das hat man ja,
Uli,
das hat man gesehen. So, und dann dachte ich, wie würden denn die dressierten Raubkatzen reagieren, wenn sie das wissen würden?
Die würden wahrscheinlich ganz grazil durch den brennenden Reifen springen. Guckt mal! Nein.
Ich dachte, sind
die Raubkatzen dann auch schwul? Das ist die Frage.
Ja, ich glaube, das ist übrigens auch das ist ja noch was ganz Blödes, aber dass viele Leute denken, sobald die Kinder einen Schwulen sehen, werden sie vielleicht auch schwul. Also so, das ist die unterste Schublade. Aber ich dachte, was würde passieren, wenn die Raubkatzen rauskriegen würden, dass ihr Trainer schwul ist? Also Siegfried und Roy. ich denke, es wäre ihnen vermutlich egal.
Völlig, ja.
Und dann dachte ich, und wenn nicht?
Der Reifen brennt so oder so.
Genau, ja. So kam ich dann auch auf die Idee. Also es geht, aber okay. Es geht ja auch um Dressur, also was jemand, der Tieren etwas beibringt. Und natürlich ist es eine Raubdressur das Spannendste. Und die Tiere kriegen ja auch lange nicht mit, was das Dolle ist an einer Raubtierdressur. Die wissen ja nicht, dass sie gefährlich sind. Sie kriegen erst am Ende mit, dass das Aufregende ist, wir können unseren Trainer einfach totbeißen.
Meinst du, die kriegen das mit? Die wissen das.
Nee, das kriegen die Figuren im
so,
die also, beiden, ja, der Luki und Pascha kriegen das irgendwann mit und sagen, ach, deshalb finden die Leute das so toll. Wir springen durch den brennenden Reifen an, anstatt unseren Trainer aufzufressen.
Ich habe ja bei Amazon, habe ich mir mal Kundenrezensionen zu deinem Buch durchgelesen. Achtung, ich lese mal drei davon vor. Leichtfüßig und irrsinnig komisch nimmt der Autor alle Klischees über Schwule aufs Korn und verdreht sie ins Gegenteil. Fand ich sehr süß. Mhm. Zweites, ein Känguru wie du ist ein gelungenes Kinderbuch über Toleranz, Akzeptanz und Freundschaft, das der Zielgruppe, in Klammern, Kinder ab 8, uneingeschränkt empfohlen werden kann. Ulrich Hub behandelt ein sensibles Thema ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit Witz, Charme und Fantasie.
Das müsste ich auch mal, ich lese.
Ist das nicht toll?
Das ist schön, ja.
Eine Rezension habe ich dann gesehen, die mich ein bisschen erstaunt hat, war, wer kleine Kinder mit Schwulsein überfallen will, wählt dieses Buch. Ja, überfallen.
Aber das ist, worüber wir vorher gesprochen haben. Das ist, die glauben, dass ich sie damit überfalle, dass ich sie mit etwas bekannt mache, was noch nicht, wofür sie noch zu klein sind, wo ich sie überfordere und sie wollen es wissen.
Gibt es ein Mindestalter?
Gute Frage, weiß ich nicht. Also sobald Kinder mitbekommen, dass es dass Menschen, dass größere Menschen Paare sind, das weiß man vielleicht ab, weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder.
Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht.
Aber 6 ist okay. Also, wie Sie wissen, die Mama und Papa gibt es. Mhm. Also, so. Und es gibt auch Papa und Papa.
Du trägst ja, leistest ja einen großen Beitrag zur Aufklärung damit. Das kann man ja so sagen. Finde ich schon.
Ich habe ja nicht die Chance dazu.
Aber wie sieht in deinen Augen eine perfekte Aufklärung aus? Also, was hättest du dir damals gewünscht, als du dich geoutet hast? Von deinen Eltern oder wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie dein Outing verlaufen ist. Hättest du dir da irgendwie auch so ein Buch gewünscht oder eine andere Form der Aufklärung?
Also ich glaube, was alle Eltern ihren Kindern sagen sollten, auch wenn sie wirklich sehr liberal sind, einmal auszusprechen und relativ früh, wenn ihr schwul wärt oder lesbisch, wir haben kein Problem, dass man es einmal nur sagt. Mhm. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schön und sehr hilfreich.
Ja, stimmt.
Mehr muss man nicht machen.
Das frisst sich auch ins Gehirn rein, ja, so ein Satz.
Und dann kann man das sagen, weil es gibt immer noch den einen Punkt, wo man dann eben den Eltern sagen muss, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Oder ich weiß es nicht, was ich bin. Lass mir noch ein bisschen Zeit. Es ist immer, an dieses Gespräch wird man sich immer erinnern können später.
Was machst du denn, wenn jemand auf dich zukommt? Also du hast ja gesagt, dass nicht so viele Reaktionen negativ sind von Eltern etc. Aber wenn jetzt mal jemand auf dich zukommt und sagt, das geht gar nicht, dass du unsere Kinder mit Schwulsein überfällst, wie reagierst du darauf? Was sagst du dann?
Ja, die Leute sagen es ja ein bisschen höflicher als du jetzt gerade. Okay. Sie sagen einfach, bitte nicht aus diesem Buch. Und dann mache ich es auch nicht, weil das hat dann keinen Sinn.
Klar, du kannst hier nicht
zwingen. Es gibt viele, ich habe auch oft erlebt, dass manche Lehrer ihren den Kindern noch ein Schreiben mitgeben, dass sie unterschreiben müssen, die Eltern, dass morgen jemand kommt, der eine Geschichte vorliest, wo auch ein schwuler Charakter vorkommt.
Oh oh.
Ja.
Demotiviert dich sowas? Oder motiviert
Nein,
es dich?
Das finde ich, da kann man ja immer noch dagegen angehen. Das ist ja, da kann man wirklich etwas dagegen sagen.
Ja.
Was heißt dagegen angehen? Das ist ja die Realität. Also offenbar haben sie es nötig. Offenbar haben die Lehrer Angst, dass Eltern kommen und sagen, was war denn da gestern? Unser Sohn oder unsere Tochter kommt nach Hause und redet über ein schwules Känguru. Darüber reden wir zu Hause nicht. Was ist denn hier los?
Ach du Scheiße.
Also man soll davor bewahrt werden.
Haben sich die Reaktionen verändert seit 2007? Wann ist das rausgekommen, das Buch? Das habe ich gar nicht recherchiert.
Ich muss vielleicht 15.
Ja, also, 15, okay, aber das ist relativ, also relativ gegenwärtig noch.
Ja, nein, es hat sich nicht. Ich glaube, die Situation ist eher schlimmer geworden. Also es ist okay zu sagen, dass du dumme Schwuchtel. Das ist, oder zum Beispiel, ich finde diese ganzen Bulle-Herbig-Filme, wo ein schwules Klischee nach dem anderen, die sind völlig lustig, ja. Aber, und das kann man auch machen, aber dann sollen diese Leute sagen, wir machen Filme, extrem erfolgreiche Filme mit homophoben Elementen, worüber man lachen soll. Und die sagen immer, wir sind nicht homophob, wir haben sogar schwule Freunde, aber es ist falsch.
Ja,
ja, ich meine,
wir kennen
das
sogar einen.
Ja, das ist nämlich ein ganz schlimmes Klischee, was in diesen Filmen gezeigt wird. Und wenn man ein junger Mensch ist und sieht das allererste Mal, wie Schwule dargestellt werden in der Öffentlichkeit und alle lachen, dann hat man doch nochmal Angst, sich zu outen.
Das stimmt.
Und deshalb, es wäre genauso wie wenn man einen Juden zeigt, der eine Hakennase hat und die ganze Zeit Geld zählt. Also ich meine, was wäre da los? Ja. Oder einen Schwarzen mit dem Baströckchen, der Massa hat.
Ja. So, oder eine Lesbe, die den LKW zieht.
Ja, genau. Ja. Also man darf auch lachen, man darf auch Klischees bedienen. Das ist ja. Aber in diesem Film sind die Schwulen werden nur auf eine ganz dumme Art und Weise gezeigt und auf ihre Sexualität reduziert.
Ja, und Tunte
ist homophob.
Dargestellt.
Ja,
Tunte dargestellt.
Genau. Also ein Schwuler ist eine Tunte.
Aber hast du auch Erfahrungswerte bezüglich Frauenliteratur, also wie es ist, wenn ein Buch eine Thematik behandelt, die zwischen zwei Frauen spielt? Ist das anders als zwei Schwule?
Also, fällt mir jetzt im Augenblick gar nichts ein.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn zwei Frauen irgendwie miteinander was haben, in Büchern oder in Serien oder Filmen, dann ist es irgendwie direkt ein bisschen geil.
Ja, ja, genau. Das ist auch Teil der heterosexuellen Fantasie. Also nur zwei Frauen, das stellen die sich sowieso immer vor. Und dann ist auch immer noch das Ding, wenn da jetzt jemand anders kommt, das ist sozusagen die beiden Frauen, die miteinander in die Kiste gehen, das ist ja eine Notlösung.
Ja, so. Ja. Wir haben die Männer, den richtigen noch nicht
Männer
gefunden.
Bei Männern ist es eine richtige Entscheidung. Und so, deshalb hat man mit den Frauen da nicht so ein richtiges Problem.
Ich habe auch offenbar noch nie eine Frau gesehen oder gehört, die gesagt, zwei Schulen gesagt hat, ey, darf ich mal mitmachen? Mhm. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Aber ja, Männer haben das sehr oft, dass sie sagen, darf ich mal zugucken?
Das stimmt, ja, genau.
Hast du in deinen Lesungen gemerkt, dass so ein Wandel stattgefunden hat im Denken? Also das früher, ich meine...
Nein, so lange habe ich es ja auch noch nicht.
Nee,
aber
ne?
was ich tatsächlich... Es gibt eine Stelle in dem Buch und das macht auch Spaß und das ist auch tatsächlich pädagogisch wichtig, dass das Känguru sagt... das Känguru sagt irgendwann mal, als die Raubkatzen sagen, das Känguru sagt, als sie die Nummer gesehen hat von den Raubkatzen, ich bewundere euch, ihr seid immer, es ist so elegant, was ihr macht, ich kämpfe immer allein und der Tiger sagt, aber dafür bist du immer Sieger. Und das Känguru sagt, ja, was auf die Dauer auch langweilig ist. Das Einzige, was lustig ist, das überraschte Gesicht, dass mein Gegner von einem schwulen Känguru, besiegt wird von einem schwulen Känguru. Dann sagen sie, was hast du gerade gesagt? Und das Känguru sagt, Känguru. Nein, das Wort davor, schwul. okay, sagen sie dann. Und dann sagen sie, wir wussten nur nicht, dass es auch bei Tieren gibt. Und dann sagt das Känguru, oh, es gibt jede Menge schwule Tiere. Es gibt schwule Zebras, es gibt schwule Flamingos, es gibt schwule
Wirklich
Elefanten.
Schwule Tiere.
Natürlich,
ja.
Was es in der Tierwelt gibt. So. Und dann fordere ich die Kinder auf und sagt mir nochmal, welche schwulen Tiere es noch gibt. Und dann geht es richtig los. Ja,
was sagen die?
Es geht vor allen Dingen darum, dass sie das Wort schwul aussprechen mit einer netten Art.
Okay.
Und dann sagen sie, schwule Elefanten, schwule Affen, schwule Wale, schwule Dinosaurier, schwule Wale kommen offenbar sehr, sehr oft. Schwule Schnecken, schwule, und manche sind dann ein bisschen kleinlaut und sagen, Nashörner, sag ich, was für Nashörner? Schwule Nashörner. So, sie wollen es nicht so gerne aussprechen, aber dann auf einmal übertrumpfen sie sich gegenseitig und das ist wichtig. Ja, schwule Rehe, sag ich, naja, also das müssen wir ein bisschen, oder schwule Hühner müssen wir ein bisschen genau sein, das ist dann so. Aber das ist, und da geht es nochmal richtig ab. Und das ist schön, das haben sie aber eigentlich immer gemacht. Ich kann auch keine, ich glaube, es ist eher eine regionale Geschichte und in Berlin ist es natürlich kein Problem. In Köln ist es auch kein Problem. Also zum Beispiel in Köln an der Commedia haben sie das Stück 3 Jahre lang gespielt.
Echt?
Ohne irgendwelche Warnschreiben. In Göttingen wird es auch seit 2 Jahren kontinuierlich gespielt. Da müssen keine Flyer rausgebracht werden. In Baden-Baden war es so, in anderen Theatern eben auch. Viele Theater spielen es vielleicht auch nicht, weil sie Angst haben vor den Reaktionen oder wie man irgendwie damit umgehen muss. Also da sind sie, das zeigt eben diese Verklemmung.
Wirst du eigentlich als Regisseur oder Kinderbuch-Bestseller-Autor, wirst du da reduziert auf das LGBT-Thema? Ist das so?
Nein.
Nicht?
Nee.
Nee, okay.
Also, oder ich habe es nicht mitgekriegt, das kann schon sein. Aber ich habe halt das eine Buch geschrieben, jetzt in meinem neuen Buch. Also eben, was ich vorher schon gesagt habe, bei der Arche ist es schon, wenn zwei falsche Tiere, die nicht zusammengehören, sich küssen und der eine hat noch ein Brautkleid an und sagt später, ich fühle mich in diesem Fummel eigentlich ganz wohl, das ist schon relativ deutlich. Und dann kommt, ja. Und in meinem neuen Buch, da geht es um die Schafe, die in
das
der...
Das letzte Schaf, genau, ist ein letztes Buch, oder ein neues Buch.
Das
ist
mein neues Buch, also vor einem Jahr erschienen. Da geht es darum, dass die Schafe mitten in der Nacht aufwachen, die Hirten sind weg und dann hören sie gerüchteweise, dass ein Kind geboren ist in einem Stall, das die Welt verändern soll. Und dann haben sie immer mehr Informationen und sie hören, das Kind hat lockiges, schönes, lockiges Haar und weint überhaupt nicht. Und dann sagen die, oh, ein Mädchen! Und dann glauben sie, das ist ein Mädchen. Also es wird sehr lange in dieser Geschichte aufrechterhalten.
Wegen des langen, lockigen Haares.
Genau. Weil das neugeborene Kind, das die Welt retten soll, ein Mädchen ist.
Finde ich gut. Ja, genau. Niemand weiß auch, ob Gott männlich oder weiblich ist. Weiß man ja nicht.
Ganz genau.
Kann auch eine Göttin sein.
Ja, und dann sagen später, treffen die Schafe an, als sie tatsächlich in dem Stall angekommen sind, das ist schon alles vorbei. Das war ein Riesenrummel, da treffen sie noch ein paar Kamele. Die sagen, nein, das war doch ein Junge, das ist doch klar, aus, wenn ein Kind die Welt retten soll, bei der Geburt eines Mädchens macht man doch nicht so einen Riesenrummel. Und außerdem können doch Mädchen nicht die Welt retten, dafür sind sie viel zu sanftmütig.
Genau.
Dann sagen die Schafe, da sehen wir ja ein bisschen anders. So, also das ist jetzt aber kein LGBT-Thema, aber das fand ich interessant.
Rollenverteilung.
Mal zu überlegen, Retterfiguren auch in den Marvel-Comics sind ja, es gab
Rollenklischees.
Nie, ja, genau. Es gab nie einen Film mit der Figur von Scarlett Johansson, diese Witwe oder wie. Es gibt die ganzen, also Erlösefiguren sind offenbar immer männlich.
Ja.
Und darum fand ich es interessant, mal sehr lange das Gerücht aufrechtzuerhalten, warum ist es nicht eine Frau, die Welt retten kann?
Ich glaube, das ändert sich in den nächsten Jahren.
Das wäre sehr schön, ja.
Ein Blick in die Zukunft. Bist du gerade an dem Buch dran? Schreibst du gerade was?
Ja.
Ja, aber ohne LGBT-Bezug und ohne Rollen-Klischee?
Ja, genau. Ist so. Aber da bin ich noch gar nicht weit. Also das ist immer so die Frage, ab wann taugt eine Idee und wie lange und wie fleißig muss man wirklich darüber nachdenken? Und wenn man nicht weiterkommt, ist vielleicht die Idee schlecht oder ist man zu faul?
Ah, okay.
So, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
Wie sieht denn so ein Prozess aus bei dir? Du hast dann eine Idee, du wachst morgens auf und sagst, da habe ich irgendwie jetzt eine Idee über Nacht gehabt. Schreibe ich mir mal die Stichpunkte runter, die mir wichtig wären und dann gehst du los.
Ich rede mit ganz vielen Leuten darüber.
Ah, okay.
Mit ganz vielen. Und auch wenn ein Buch, das war jetzt bei dem letzten Schaf so, auch beim Känguru, gehe ich in Schulen und lese daraus vor und gucke, wie die Reaktionen sind und schaue, was funktioniert und nicht. Und das kriegt man bei den Kindern sehr schnell mit und ich rede dann auch darüber.
Die schärfsten Kritiker.
Ja, genau. Bei dem Känguru habe ich auch wirklich auch gefragt, was wisst ihr über Schwule? Wie viele Informationen brauchen sie und wie viel nicht? Oder wie soll das Känguru sein? Und einer hat gesagt, das Känguru sollte auf jeden Fall einen Kopfschutz haben. So, das Känguru hat jetzt auch einen Kopfschutz.
Oh,
so.
Und da sind sie dann mit in deine Geschichten. Das ist
ja,
cool.
Ja, also ich entwickle das gerne mit anderen oder jemand hat irgendwie eine gute Idee und dann, also schon im Erzählen merke ich. Also ich merke, wenn ich die Geschichten erzähle, sind sie oft sehr, sehr witzig. Wenn ich es dann niedergeschrieben habe, denke ich, wenn ich das jetzt vorlese, das würde niemand witzig finden. Aber beim Erzählen lachen die Leute. Woran liegt das? Und dann muss man eben gucken, wie man das transportiert.
Ist in der Comedy ähnlich. Ja. Du schreibst Sachen runter und denkst, boah, das ist jetzt der lustigste Gag aller Zeiten. Dann testet man diesen Gag oder Comedians testen diesen Gag und dann denkt man sich, da geht ja gar nichts. Ja. Das ist ja furchtbar. Und darum ist ja immer diese Quote auch sehr hoch, dass man Sachen wegschmeißen muss oder archivieren muss, die man geschrieben hat, von denen man dachte, sie seien sehr gut. Wie sieht denn so eine Lesung bei dir aus? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Man kommt da hin, wird man sehr stark einbezogen als Kind in deine Lesung?
Wenn man will, ja. Also ich unterbreche manchmal und frage, wie sie was finden, aber eigentlich wollen sie, habe ich die Erfahrung gemacht, eigentlich, dass es weitergeht.
Ah, okay.
Die wollen nicht so sehr mit mir dann darüber reden, wie was ist, sondern die wollen wissen, wie es weitergeht, ja.
Ah, okay.
Also manchmal, so nach einer halben Stunde, also gerade wenn ich sage, welche schwulen Tiere gibt es noch, dann sind sie so nach einer halben Stunde, weil sie auch ein bisschen müde und dann ist es gut, wenn sie nochmal, oder sie machen bei Känguru wie du, das ist sehr lustig. Die Nummer von denen, die lernen, ist wirklich extrem fantasielos, die dieser doofe Trainer ihnen beigebracht hat. Sitz, Platz, Männchen machen, Pfötchen geben, auf einen Hocker hopfen, rückwärts, Purzelbaum und durch einen brennenden Reifen springen. Das machen sie mit mir im Chor mit, wie sie das können. Und dann kugeln sie auch selber über den Boden. So, das ist lustig.
Ach,
also,
schön.
Das ist dann, da sind sie dann sehr aktiv dabei.
Boah, ich glaube, dass also Kinder als Publikum ist schon als Fluch und Segen zugleich. Man weiß sofort, okay, das funktioniert nicht und das funktioniert sehr gut.
Aber es ist immer so ein Klischee, dass sie ehrlich sind. Die Kinder sind eigentlich auch sehr höflich, ja.
Oh.
Man merkt, wenn sie müde werden, dass sie ein bisschen mehr mit den Beinen scharren, das merken sie dann nicht. Aber sie, und dann gibt es manchmal irgendwelche, die so dazwischen quatschen oder die sich unterhalten währenddessen. Was, aber meistens sorgen auch die Lehrer selber für Ruhe. Und Kinder können ja tatsächlich mehrere Sachen gleichzeitig machen. Sie können sich mit den Nachbarn unterhalten, was malen und können alles verfolgen, die Geschichte, die ihnen jemand vorliest. Ich lese auch, eigentlich kenne ich mal, weil die Geschichten sind noch nicht so lang und ich habe sie schon sehr oft gelesen. Ich blicke wenig ins Buch.
Ah.
Ich gucke die eigentlich die ganze Zeit an.
Du hast eine sehr schöne Erzählstimme.
Ja, danke.
Ich höre dir auch so gebannt zu. Ich rede ja eigentlich, ich unterbreche ja meine Gäste immer sehr gerne. Aber in dem Fall höre ich dir einfach sehr gerne zu, während du erzählst. Also ich glaube, das ist auch, hat auch sehr, sehr großen Vorteil, wenn man eine schöne Erzählstimme hat.
Na, ich höre meine Stimme nicht so gerne, aber ich kann meine Bücher jedenfalls ganz gut und lebendig lesen. Und weil ich eben auch mal Schauspieler war, ich habe wirklich verschiedene Stimmen, mit denen ich das sprechen kann. Also neulich hat jemand gesagt, der zu spät kam. Ich dachte, das sind wenigstens 3 auf dem Podium.
Oh.
Und es gibt es übrigens auch alles als Hörbuch.
So.
An der Arche am 8 vom Autor eingelesen. So. Känguru wie du gibt es als Hörspiel nur.
Hat auch den Deutschen Hörspielpreis gewonnen. Nicht das, nein.
Nein, das, das ging der,
doch.
Der, an der Arche am 8, ja.
Arche um 8, ne? Ja, ups,
genau. Hm, genau, aber das, beim Känguru war es eben auch so. Da gab es große Diskussionen, dass man, was ich vorher schon gesagt habe, das ist so eine klare Message und das ist, muss man nicht, das weiß man doch. Und man weiß es eben nicht.
Ist es leichter, Kinderbuchautor zu sein? Oder warum Kinderbuchautor? Oder warum Kinder grundsätzlich als Zielgruppe?
Für Kinder ist, also erstmal habe ich ja, sind die Bücher mit Ausnahme von dem letzten Buch, das letzte Schaf, alle aufgrund eines Theaterstücks entstanden. Mhm. Ich habe dann viele Sachen ändern müssen. Also beim Theaterstück ist es sehr sinnvoll, wenn man den Schauplatz nicht so oft wechselt. Im Buch kann man das natürlich machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe sehr viele Theaterstücke für Erwachsene geschrieben. War da anfangs so Ende der 90er war ich auch sehr erfolgreich, aber ich habe verschiedene Themen gehabt und ich habe einmal ein ernstes Stück gemacht, dann habe ich ein komisches Stück gemacht, dann habe ich ein Beziehungsdrama gemacht, dann habe ich etwas gemacht über den Trojanischen Krieg, dann habe ich etwas gemacht mit Musik und die Leute konnten mich nicht richtig einordnen. Also sobald am Theater, es ist wirklich furchtbar langweilig in Deutschland, Unterhaltung wird sowieso nicht gerne gesehen, wenn was lustig ist. Das ist immer ein bisschen
nie. Am Theater?
Ja. Oh. Das ist nicht die große
Kunst. Also würde ich direkt mit faulen Eiern beworfen werden quasi. Wenn ich
das ist die niedrigere Kunst. Also wenn man sich amüsiert, kann es nicht große Kunst sein. Und Komödie zu spielen, ist, sagen auch Schauspieler, ist sehr viel schwieriger. Und auch lustige Sachen zu schreiben, ist genauso schwer wie tragische Sachen. Also da muss man gucken, wo die... Also ich finde Schreiben auch langweilig. Und drum, so, je länger ich mich langweile, umso mehr Witze baue ich ein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also es wurde bei den Theaterstücken, wurde ich immer in Schubladen gesetzt. Also wenn sie singen, dann ist es ja ein Musical. Ich sage, nein, die singen halt. Oder wenn es hier so, bei Kindertheater geht alles. Es ist Kindertheater. Man kann viel anarchischer und viel witziger sein. Und es gibt keine Schublade. Es gibt nur die eine Schublade, Kindertheater.
Wow.
Und ebenso gibt es auch eben das Kinderbuch. Da geht das eine oder das andere. Kinderbuch ist Kinderbuch. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil es hat natürlich nicht... Es ist aber sehr schön, wenn man sagen kann, ich bin Kinderbuchautor. Alle sagen, oh, wie schön.
Wie Kinderarzt, ähnlich.
Ja, genau. Oh, man verdient als Kinder... Man verdient viel weniger. Für eine Lesung zum Beispiel bekommt man als Kinderbuchautor viel weniger Geld.
Und ist auch weniger Gehirn, was du bespielst wahrscheinlich.
Ja, weil es einfach für Kinder ist. Auch ein wenn man Schauspieler im Kinder- und Jugendtheater spielt, bekommt man weniger Geld. Kinder- und Jugendtheater bekommen weniger Geld. Und weil du gerade gesagt hast, Kinderarzt, als würde man den Kinderarzt schlechter bezahlen.
Ja.
Das machen sie nicht. So, also es hat die geringere Reputation. Auch die, wenn man Preise gewinnt, sind sie immer niedriger dotiert.
Dabei hast du eigentlich viel mehr Einfluss, den du nimmst auf diese heranwachsenden Menschen.
Ja, das hat man auch und das ist auch schön.
Und total, das finde ich super, weil du ja wirklich was bewegst in dieser Phase, wo es auch wichtig ist, Messages und Haltung weiterzugeben. Ne?
Die Message sollte nicht zu klar sein. Ich verstehe das Argument, wenn man sagt, eine Message sollte nicht zu klar sein, wobei eben diese Message ist ja eine gute und wichtige und es ist immer noch nötig, dass man diese Message, es ist nicht in Ordnung, dumme Schwuchtel zu sagen. Ja. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es immer noch. Und das hat sich verschlimmert in den letzten 5 Jahren, weil du vorher gefragt hattest. Aber wenn man allgemein, also ich, in all meinen Büchern geht es darum, lasst euch von niemand was einreden. Hört auf euer eigenes Herz und bitte auch noch auf den Verstand, also nicht nur das Herz. Und glaubt nicht alles, was man euch erzählt, wer es auch immer ist. Also die Pinguine an der Arche um 8, die widersetzen sich der höchsten Instanz, nämlich Gott. Gott sagt nur zwei. Und sie sagt, das ist nicht in Ordnung. Und überhaupt diese Sintflut, wieso löscht er die ganze Welt aus, wenn die ganzen, wenn ihn die Menschen ärgern, warum müssen die Tiere dann glauben? So, also glaubt nicht, auch wenn es von Gott kommt. Und glaubt nicht, wenn euer Trainer sagt, Schwule gehören alle ins Gefängnis oder die sind krank. Glaubt nicht, was man euch erzählt. Und auch der Trainer sagt ihnen immer, vor Schwulen müsst ihr Angst haben, aber vor Wasser habt ihr auch Angst, weil ihr Raubkatzen seid, aber vor Feuer habt ihr keine Angst. Also glaubt nicht, was die Leute euch sagen, sondern guckt euch die Leute an, die was sagen und seid wach und aufmerksam. Also das ist so in all meinen Büchern.
Das ist eine sehr schöne Quintessenz fürs Ende dieser sehr, sehr interessanten Podcast-Folge.
Das ging ja schnell.
Uli, du hast uns einen sehr, sehr, sehr interessanten Einblick gegeben.
Also, war mir ein Vergnügen hier.
Ich muss echt sagen, Respekt. Ich freue mich drauf. Du hast mir netterweise das Buch An der Arche um 8 hast du mir mitgebracht. Und ich werde es aufmerksam lesen und freue mich richtig drauf. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, wenn ihr jetzt Bock habt, Uli, bist du noch mal irgendwo auf Tour? Kann man dich jetzt irgendwo mal live sehen?
Man konnte gerade in Freiburg.
Na toll, wir haben ein schlechtes Timing.
Nein.
Aber wenn du nochmal auf Tour bist, dann werden wir das auf jeden Fall bei Busenfreundin der Podcast nochmal platzieren, weil ich glaube, es ist ein wirkliches Happening, dich lesen zu sehen. Können auch Erwachsene zu deinen Kinderbuchlesungen kommen?
Ja, vor allen Dingen sind die Bücher so, dass Erwachsene nochmal an ganz anderen Stellen lachen als Kinder. Also weil es sind
kommen
viele
auch
Witze
welche?
Auch, ja. Also okay. Erwachsene sagen mir immer das auch, ich bin ja auch kein Kind, ich muss mich ja auch unterhalten. Also deshalb sind es nicht, auch wenn es Tiere sind, sind die nie niedlich. Also das sind sehr anarchische Tiere und ich habe auch die Tiere, weil man mit Tieren immer gleich ein Klischee verbindet. Also ein Fuchs ist automatisch ein Betrüger, oder? Und eine Gans ist automatisch dumm und ein Affe ist lustig. Aber was ist, wenn der Affe depressiv ist?
Absolut.
Und wenn der Tiger vielleicht eitel ist und unglaublich feig?
Stimmt, den wird auch ziemlich viel zugeschrieben, den Tieren.
Und deshalb, und das ist wie die Magd in einem Stück von Molière, die Magd darf natürlich dem Herrn der Herrschaft keine Widerworte geben und wenn sie das pausenlos macht, ist es lustig. Also immer oder der König, der sein Reich nicht regieren kann. Das ist immer interessant und deshalb hat man mit den Figuren, Schafe sind dumm, nein, sind sie nicht.
Nee, sie sehen vielleicht ein bisschen schwierig aus, aber sie sind also durchaus.
In meiner Geschichte sind sie nicht dumm, sie machen sich ohne ihre Hirten auf den Weg und finden das auch alles, was sie suchen.
Ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt auf das Buch An der Arche um 8. Kauft es euch. Es ist
das Känguru soll sie kaufen, das kennen ja alle.
Genau, das Känguru. Das Känguru ist welchem Verlag erschienen? Wo kriegen wir das? Bei Amazon?
Bei Amazon oder bei Carlsen. Das ist im Carlsen Verlag.
Carlsen Verlag.
Sehr cooler Verlag.
Sehr, sehr cooler Verlag. Shoutout
schöne Illustrationen übrigens.
Sehr toll. Wer macht das? Das machst du nicht du.
Das macht Jörg Mühle.
Ah, okay. Jörg
aus Frankfurt.
Jörg, den grüßen wir an dieser Stelle sehr herzlich. Vielen Dank, Jörg, für diese schöne Illustrationen. Carlsen Verlag und schaut euch das Buch an, kauft es wie wild für eure Kinder, für die Kinder, die ihr findet, irgendwo an der Ecke, keine Ahnung, aber kauft es einfach. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und vielen Dank, Uli, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. War
sehr gerne.
Guter Kaffee gab es, Cola und man durfte rauchen.
Zu Recht. Alles für ein schönes Abinente, um es mit RTL2-Sprache zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche bei Busenfreundin der Podcast wieder. Schaut doch mal bei Instagram vorbei, busenfreundin-podcast. Geht auf ulrichhupp.de und wir hören uns. Ach so, und bevor ich es vergesse, eine Busenfreundin hatte mir geschrieben, die gerade aktuell an einer Studie forscht und die Frage beantworten will, hängt Sexualität mit Persönlichkeit zusammen? Gibt es dort einen Zusammenhang oder nicht? Und diese Studie, die dauert 15 bis 20 Minuten, macht da gerne mit. Ihr erreicht die Studienseite unter www.tiny.cc/busenfreundin. Dauert 15 Minuten, macht mit. Die Ergebnisse präsentiert die Studieninitiatorin dann im Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Infotainment halt. Ihr Lieben, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast, wurde präsentiert von rausgegangen.de.